So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Videospiele bzw. die ganze große weite Welt des Gamings.
Was für uns nicht ganz einfach ist, weil wir, glaube ich, beide keine wirklichen Videospieler sind, oder?
Nee, absolut nicht. Das ist irgendwie schon immer an mir vorbeigegangen. Aber trotzdem muss ich vorweg sagen, ich fand diese Folge dafür zu recherchieren mega spannend. Ich habe richtig viel gelernt.
Ja, also bei mir stimme ich dir zu und dann habe ich mich auch so zurückerinnert. Natürlich war ich irgendwie ein Kind der 70er Jahre, die es total toll fand, damals so eines der ersten Videospiele zu spielen. Tennis for Two hieß das damals bei mir, was man am Fernseher dann anschließen konnte oder als Jugendlicher mit Freunden dann irgendwie auf dem Nintendo 64 irgendwelche Sportspiele gespielt. Also war natürlich schon damals.
Wir hatten auch eine Konsole, so ein Nintendo Super Mario Kart und so, das war schon auch witzig. Aber ich glaube, das, was wir beide betrieben haben, ist einfach auf einem ganz anderen Niveau als das, was heute eben in dieser ganzen Gaming-Branche so los ist.
Das stimmt, aber wir reden noch nicht über E-Sports, da kommen wir nachher noch zu. Lass uns anfangen mit den Fakten zum Chart der Woche. Wir haben uns das hier angeschaut von der Häufigkeit wieder wenigstens einmal pro Woche als Aktivität und ich ein Stück weit finde ich erwartet man es. Also bei der jungen Generation, den unter 34-Jährigen, ist es fast jeder Zweite, der einmal pro Woche aktiv am Zocken ist. Bei den über 65-Jährigen jeder Fünfte. Also das fand ich, findest du die Zahl hoch?
Finde ich eigentlich schon noch recht hoch, vor allem so im mittleren Alter. Also so 35 bis 65 ist es ja schon doch jeder Dritte.
Ja,
es geht also jeder dritte 50-Jährige spielt mindestens einmal die Woche.
Aber es ist natürlich auf dem Smartphone auch viel, ne?
Ah, stimmt.
Das
stimmt, stimmt.
Kommt natürlich damit rein, also ist halt auch in
trotzdem
der S-Bahn.
Viel.
Ja. Wir sind einer Minderheit, Ayaan, das können wir nicht abstreiten. Was auch ganz interessant ist, immerhin jeder Vierte, der es gerne noch häufiger machen würde, ne? Also das sind.
Ja, das hat mich tatsächlich auch überrascht.
Und das in allen Altersgruppen. Also das fand ich war etwas, was schon ungewöhnlich war.
Interessant fand ich auch, wenn man sich mal so die Unterschiede innerhalb der Bevölkerung anschaut, je größer der Ort, in dem du lebst, desto häufiger spielst du Videospiele. Also auf dem Dorf wird deutlich seltener gespielt als eben in der Metropole. Und auch mit deinem Bildungsniveau steigt die Häufigkeit, mit der du Videospiele spielst.
Ja, ist, glaube ich, so ein Vorurteil, was man oftmals hat. Ne? Dass es eher auf dem Land weniger Freizeitmöglichkeiten, dass man da eher spielt oder dass eher geringere Bildung dazu führt, dass du Videospiele ausübst. Ich glaube, in der Stadt hängt es natürlich viel damit zusammen, dass du diese ganzen Wegezeiten hast. Also was wir eben so ein bisschen auch Smartphone hatten, dass du dann, während du in der S-Bahn sitzt oder auf dem Bus wartest, dass du da aktiv bist. Und dass Bildung und Stadtgröße ja oftmals korreliert. Also das Bildungsniveau ist in der Stadt etwas höher als auf dem Land.
Und ich glaube auch dieses falsche Bild, dass wenn man von dem Großstädter, der ständig unterwegs ist und die Möglichkeiten der Stadt nutzt, die sitzen natürlich genauso viel irgendwie abends allein zu Hause und zocken dann.
Na, wahrscheinlich. Genau. Aber apropos Vorurteile, das fand ich, war für mich so eine Kernerkenntnis auch, dass ich habe mich versucht, ein bisschen näher damit zu beschäftigen, dieses Aggressionspotenzial, was man ja oftmals bei Videospielen auch kritisch anführt. Und wenn man sich jetzt wissenschaftliche Studien anschaut, ich habe mir wirklich einige angeschaut, es sind einfach gemischte Ergebnisse. Also dieses eindeutige, dass man sagt, wer einen Ego-Shooter durchspielt, der wird auch tendenziell zum Attentäter. Das ist einfach nicht der Fall.
Stimmt nicht, ne?
Nee, also es ist eine kurzfristige Erhöhung der Aggression, das sagen manche Studien, aber auch nicht alle. Aber es ist oftmals eher, dass es echt ein Ventil für bestehende Aggressionen ist. Also dass das eher so eine Erkenntnis aus der Wissenschaft heraus ist. Und wenn dann in den Medien irgendwie zu lesen ist, in einer amerikanischen Schule, der irgendwelche Leute umgebracht hat, der hat halt auch Videospiele, ja, was aber halt drei Viertel seiner Altersgruppe gemacht haben und ist irgendwie dann halt ein klassisches Ding, hätte man auch sagen können, der ist kein Vegetarier gewesen. Also das ist wirklich von der Wissenschaft her.
Es werden dann halt immer gewisse Merkmale rausgenommen, die als Gründe angeführt werden. Und das ist aber eben eine falsche Schlussfolgerung.
Genau, ja.
Also genau, er hat Videospiele gespielt, aber das ist nicht der Grund, warum er eben zu einem Attentäter geworden ist.
Genau, also was aber auch die Wissenschaft halt sagt, ist, dass der soziale Kontext, also wie du sozusagen lebst, was für, wie deine Peer aussiehst, auch die Persönlichkeit, die du selber hast, dass das viel, viel wichtiger ist, welche Wirkung irgendwelche Gewaltspiele auf dich haben. Also nicht das Spiel an sich, sondern das Drumherum ist ganz entscheidend. Und natürlich wieder, ich meine, haben wir schon in verschiedenen Podcasts gehabt, Thema Medienkompetenz, kritisches Denken, das hilft natürlich enorm.
Ja, das hatten wir gerade in der Podcast-Folge zum Einfluss von Social Media.
Stimmt.
Dass es ja eigentlich gar nicht wirklich um die Inhalte geht. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei Social Media oder beim Online-Sein, Mediennutzung von Kindern, sondern es geht überhaupt um die Nutzung von Medien. Also nicht um den Inhalt, sondern das Nutzen an sich. Und das ist, glaube ich, eben auch anzuwenden auf Videospiele. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt von bestimmten aggressiven oder ähnlichen Spielen abhängig wird oder dass das einen verändert, die Persönlichkeit, sondern eher die exzessive Nutzung überhaupt von dem Computer oder einer Konsole oder dem Handy. Mhm. Und dass die ja eben alle damit arbeiten, dass man so Belohnungssysteme hat. Ne? Also es blinkt und leuchtet und man hat was geschafft, den neuen Highscore, man kann sich vergleichen mit anderen. Und dass das eben so abhängig macht und dass das dazu führt, dass man normales soziales Miteinander immer weniger tut. Und das macht einen krank, das macht einen aggressiv oder depressiv, aber nicht an sich das Spiel.
Das heißt also, ein Tipp könnte dann daraus sein, immer die Balance muss gegeben sein zwischen einerseits der Zeit, wo du spielst, andererseits eben den Aktivitäten, wo du was anderes machst. Also das ist einfach dieses, wie vieles im Leben halt
genau,
das Ausgeglichenes ist und nicht dieses Einseitige.
Ja.
Aber wo wir so ein bisschen bei sind, ich meine, du kennst es ja auch wahrscheinlich schon, weiß nicht, wie es bei euch ist, du hast ja zwei kleinere Kinder. Mhm. Das ist ja auch immer für die Eltern, die ja schon mit ihren Kindern oftmals ringen, was kann ich tun, um das eben einzufangen, und ob es jetzt bei Social Media ist, die Zeit, oder ob es irgendwie beim Zocken die Zeit ist, ist ja schon für viele Eltern, glaube ich, ein großes Thema.
Das stimmt, ja. Was können sie tun? Also natürlich, ich glaube, offene Kommunikation über die Inhalte und die Zeiten und warum man das so festgelegt hat, ist wichtig, aber dann halt auch einfach dabei zu bleiben.
Hm. Ja, wobei, was ich ja oftmals feststelle ist, und da will ich mich gar nicht selber ausnehmen, ich habe mich schon nie wirklich informiert. Das ist dieses Oberflächliche, das ist ein gutes Spiel, das ist ein schlechtes Spiel, aber dass ich jetzt irgendwelche Spiele gemeinsam mit den Kindern gespielt habe oder dass ich versucht habe, irgendwie die Faszination von bestimmten Spielen für mich, dass ich die erschließt, das habe ich nicht so gehabt. Also ich weiß, mein Sohn hat Minecraft eine Zeit lang gespielt, was übrigens das beliebteste Spiel oder weit verbreitetste Spiel oder meist war genutztes Spiel der Welt ist. Da habe ich nie verstanden, was da die Faszination ausmacht.
Okay, also das ist natürlich ein grundsätzlicher super Tipp für Eltern, einfach die Hobbys der Kinder zu teilen oder die Interessen mitzuteilen
so
und sich da mal mit rein zu begeben.
Also musste ich auch lernen.
Ja.
Wobei Ballett von meiner Tochter mache ich immer noch nicht, ne? Die Faszination verstehst du dann als...
Ja, wobei ich glaube, das ist eben schon bei diesen klassischen Sportarten oder Hobbys, da gehen die Eltern schon eher mit und gucken sich das auch mal an.
Ja, das stimmt.
Und eben, und alles, was halt eben digital ist, wird dann häufig so übergeben, hier hast du ein Smartphone und was du da jetzt online machst, da sitze ich nicht eine Stunde lang neben und gucke mir das an und wir besprechen abends nochmal, wie war es denn heute beim Ballett, was habt ihr gelernt, was hast du denn da online geguckt? Also
das stimmt.
Sicherlich einige, aber ich denke, wird weniger gemacht.
Da hast du völlig recht, ja, das stimmt, ist wichtig. Und man darf natürlich auch nicht die positiven Effekte des ganzen Videospielens außen vor lassen. Also wenn ich mir jetzt so auch unter den Jugendlichen selber das anschaue, ist es ja, die spielen zusammen, irgendwelche Teamarbeit, wenn du irgendwie gemeinsam gegen andere antrittst, wenn du aber auch einfach gegen das Spiel spielst, die ganze Kommunikation, das ist ja schon etwas wichtig. Und wenn ich das so auch mitbekomme, was früher irgendwie dann auf dem Schulweg halt an anderen Themen war, ist heute halt in der S-Bahn, dass die irgendwie über, wie sie irgendwelche Levels geschafft haben oder wie sie irgendwie was gewonnen haben, ist ja schon auch was sehr Kommunikatives. Das darf man nicht vergessen. Ne?
Genau, und es schafft auch eine Gemeinschaft. Das ist dann ja häufig auch wirklich im Team. Also, dass sich für gewisse Spiele ja auch wirklich Teams bilden und man das auch ohne diese Person nicht spielen kann. Also, man verlässt sich aufeinander. Mhm. Man hat ein verbindendes Moment. Es ist auch viel Strategie dahinter. Also, ich denke schon, dass...
Ja, abgesehen von diesen ganzen Fertigkeiten auch. Das wird auch unterschätzt, dass man natürlich diese Hirn-Hand-Koordination, dass die sich dadurch nachweislich verbessert und du da einiges mitnimmst.
Ja, Das stimmt. Dementsprechend könnte man ja Videospiele als auch als effektive Bildungswerkzeuge einsetzen. Ne?
Aber werden sie ja auch ein Stück weit. Mhm. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also ob du jetzt irgendwie komplexe Themen nimmst, Mathe, Geschichte, was auch immer du nehmen möchtest, das kannst du ja ganz anders vermitteln, indem du eben interaktive Sachen einbaust, indem du die Leute mit einbeziehst. Und das glaube ich schon, ist was Gutes. Übrigens ein Funfact, den ich dazu gelesen habe, wenn Ärzte, Chirurgen waren es, glaube ich, als Kind viel Videospiele gespielt haben, sind die um ein Drittel weniger anfällig, was Fehler angeht, weil sie das, diese Hand.
Okay. Das wird die neue Eingangsfrage beim Arzt bei mir immer sein.
Ja, aber das sind Videospiele, schöne Geschichte. Ja. Aber insgesamt, und ich meine jetzt, du hast das eben jetzt angeführt, wenn ich das so aus der wissenschaftlichen Community sehe, ist ja auch ganz oft, was Lösungen angeht von irgendwelchen Problemen, die es auf der Welt gibt. Ja.
Das fand ich super spannend. Ich glaube, das war so mein Fun Fact hier beim Recherche für diese Folge, dass es ein Spiel gibt, das nennt sich Folded. Und da ging es darum, dass wirklich Forscher lange geforscht haben und keine Lösung gefunden haben. Und dann haben sie das Ganze als ein Videospiel verpackt. Mhm. Und dann hat einmal so international die ganze Community daran mitgearbeitet. Und einfach Leute, die eigentlich nicht Wissenschaftler sind, haben es dann geschafft, das wissenschaftliche Problem zu lösen. Einfach aufgrund von Zusammenarbeit, von Strategie und von dieser intrinsischen Motivation, ein Rätsel lösen zu wollen. Mhm. Das Ganze ist dann tatsächlich auch wirklich in Fachzeitschriften publiziert worden und so weiter.
Aber finde ich schon klasse. Also da sieht man wieder, dass das wirklich immer diese zwei Seiten hat und das eben auch ein großes Potenzial durch die ganze Videospielbranche ist. Und man, da kann es ja auch nicht mehr kleinreden. Also das ist auch etwas, was man nicht vergessen darf. Die Videospielbranche hat mittlerweile einen höheren Umsatz als die gesamte Filmindustrie. Also es ist wirklich groß.
Ja.
Also groß, das darf man nicht vergessen. Und ich meine, dieses Geld wird natürlich schon verdient, wo man jetzt manche Sachen sagen kann, klar, du kannst dir ein Spiel kaufen und kannst dann irgendwie dafür zahlen und machst das. Aber es gibt natürlich auch immer diese ganzen Lootboxen, heißen sie ja, glaube ich, wo du dann während des Spiels ständig irgendwie noch Geld, also echtes Geld ausgeben kannst, um irgendwelche Waffen, Geheimwege, Gänge zu bekommen. Es ist natürlich auch schon ein Bereich, wo du einfach auch viel Geld mit verdienen kannst.
Ja, das stimmt. Übrigens, Fun Fact dazu, ein Exemplar von Super Mario 64 wurde 2021 für 1,56 Millionen US-Dollar versteigert. Das ist das teuerste Videospiel der Welt.
Wahnsinn. Wobei, was viele nicht wussten, das weiß ich noch aus meiner Kindheit, Super Mario, der Handwerker, der war am Anfang kein Handwerker. Wenn er umgekehrt, er war sozusagen früher ein Handwerker, jetzt ist er ein Klempner. Das ist sozusagen, ich bin noch aufgewachsen, dass Super Mario als Handwerker durch die Gegend gezogen ist und irgendwann ist er dann zum Klempner geworden. Das hat sich im Laufe der Spielgeschichte, warum auch immer, das habe ich nie rausgefunden, hat er sich gewandelt.
Ah, okay, ja. Auch interessant.
Super Mario. Mhm. Aber wo wir jetzt, was ich vorhin kurz angedeutet habe, ich würde noch gerne mit dir kurz über E-Sports reden.
Ja.
Ist das, also vorab vielleicht mal die Frage an dich, ist das für dich überhaupt eine Sportart?
Ja. E-Sports ist eine Sportart, sie wird jetzt sogar olympisch.
Stimmt, ja.
Aber das ist jetzt natürlich meine Meinung nach der Recherche für diesen Podcast. Vorher, muss ich sagen, hätte ich es wahrscheinlich auch ein bisschen belächelt. Mhm. Denn wir haben da ja gerade schon viel drüber diskutiert, was ist eigentlich Sport für dich? Wie definiert sich denn Sport?
Ja, das stimmt. Und es sind natürlich die klassischen Merkmale, Wettkampf, Regeln, körperliche Anstrengung, was alles dazugehört. Ist ja die Frage, ist dann Schach? Ist das irgendwie körperlich? Okay, dein Herz schlägt schneller, du bist irgendwie nervös, aber ist das dadurch eine Sportart?
Genau, aber das, was du ja gerade aufgezählt hast, ist sozusagen die Definition von Sport. Mhm. Und dann ist bei Schach ja tatsächlich eigentlich auch alles gegeben. Es gibt Regeln, man muss dafür trainieren. Es ist geistig anstrengend. Mhm. Ist dann eigentlich Joggen für dich ein Sport? Oder was heißt für dich?
Also, na gut, es ist geistig.
Joggen, Sport.
Das stimmt. Ja, und ich meine jetzt hart gesprochen, Joggen mache ich ja erstmal nicht mit Wettkampf. Regeln beim Joggen habe ich glaube ich auch nicht. Also klar, ich kann nicht irgendwie über die rote Ampel laufen, aber das kann ich sowieso nicht. Also die Regel ist irgendwie nicht gegeben. Es ist nicht organisiert. Wieso ist Joggen dann der Definition nach eine Sportart, aber E-Sports für viele eben nicht. Also insofern merken wir schon irgendwie, der Sportbegriff, der ist oftmals von verschiedenen Seiten eben wirklich zu sehen. Ja.
Also klar, also gehört halt eben auch sowas wie der Denksport dazu. Gehört halt eben auch dazu. Und da fällt ja auch Pokern rein, da fällt Schach rein und hat natürlich jetzt auch eben E-Sports.
Ja, und bei E-Sports, das darf man wirklich auch nicht vergessen, also diejenigen, die da nicht ganz so aktiv sind, das ist wirklich das wettbewerbsmäßige Videospielen. Also, und es ist wirklich groß. Und was du eben angedeutet hast, es wird ja wirklich olympisch. Jetzt nicht bei den Olympischen Spielen wird es nicht stattfinden, aber das Olympische Komitee hat eben entschieden, die kriegen eine eigene Olympiade dafür. Also, was wirklich schon was, oder eigene Olympischen Spiele, so muss, heißt es ja richtig. Das ist wirklich enorm. Ab dem nächsten Jahr, also 2025, werden die dann erstmals stattfinden. Es gibt hohe Preisgelder, oftmals Millionen Zuschauerzahlen. Jetzt nicht nur online, dass da Millionen zuschauen, sondern auch bei Live-Events, dass da Zehntausende damit bei sind. Du kannst das mittlerweile richtig erlernen an Schulen, also dass du dafür ausgebildet wirst, bestimmte Videospiele zu lernen, damit du dann eben E-Sport-mäßig dein Geld verdienen kannst. Also ist wirklich eine riesige Branche.
Das stimmt. Aber Uli, bevor wir zum Ende kommen, wie wird sich das Ganze zukünftig entwickeln? Siehst du da irgendwelche großen Trends?
Ah, viele wirklich. Also was diese ganze Videospielbranche angeht, also wir haben jetzt E-Sports eben ja kurz drüber gesprochen, aber auch das ganze Cloud-Gaming, das wird, glaube ich, noch weiter zunehmen. Also gemeinsam mit anderen, dass das irgendwie immer weiter nach vorne geht. KI haben wir es heute nicht thematisiert, haben wir schon mal in einem anderen Podcast thematisiert, also dass du das dann runterbrechen kannst und Videospiele dann halt genau auf dich zugeschnitten sind, was du für Interessen hast, dass wir dasselbe Spiel spielen würden, aber mit unterschiedlichen Szenarien, das ist, glaube ich, wirklich die Zukunft. Natürlich glaube ich jetzt auch dieses Ganze mit, dass du dann die Wearables haben wirst, dass du irgendwelche Handschuhe haben wirst, dass du es mehr spüren wirst, dass das alles kommt. Ich glaube natürlich aber auch so ein bisschen in die andere Richtung, was wir am Anfang hatten, die Gefahren, dass es auch Spiele geben wird, die sich automatisch nach einer Stunde oder zwei abschalten, weil man irgendwie eben nicht diese Gefahr haben möchte, dass man durch das Belohnungssystem länger hängen bleibt. Also ich glaube, auch dafür wird es einen Markt in Zukunft geben. Aber ja, ich bin schon ziemlich sicher, dass wir in Zukunft mehr Videospieler haben werden.
Ich bin auf jeden Fall jetzt neugierig geworden und werde mir auch irgendwann mal ein Spiel auf mein Handy runterladen.
Ja, ich bin gespannt, was es dann sein wird. Das wirst du mir dann berichten. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.